So, ab geht die wilde Fahrt, ihr seid im Buddy Talk und ich glaube, wir sind mal seit ein paar Wochen wieder in voller Mannschaftsstärke. Mika aus der Sierra Nevada, Simon aus der neuen Butze bei Nürnberg und ich natürlich hier aus Kleinmachnow, Brandenburg bei Berlin. Und wir haben heute einen Gast dabei, so Austrian Power Horse Chappell Kindl, der direkt aus Samarkand dazugestoßen ist und jetzt auch zusammen mit Mika in der Sierra Nevada ja, die Stunden zählt und hofft, dass er da bald wieder vom Berg runterkommt. Aber Cem holen wir gleich dazu. Vorher, Simon, sag kurz, wer der Präsenter ist. Und dann ja, freuen wir uns auf besten österreichischen Dialekt.
Jawohl, und uns präsentiert heute, wie schon so oft, Blackroll. Und aus gegebenem Anlass dachten wir uns, können wir dir hier gut vorstellen, weil Blackroll ist jetzt natürlich auch der Partner von der Deutschen Triathlon-Union. Und da ich ja im Bundesstützpunkt bin, habe ich auch das Angebot bekommen, hier mal wieder ordentlich zu shoppen. Und wir haben quasi ja, ein Budget bekommen, damit wir unsere kleinen Athleten und Athletinnen auch gut eindecken können. Und da bin ich mal auf die Seite gegangen und habe mir so überlegt, okay, was könnten die Jungs und Mädels brauchen? Das Budget hat jetzt leider nicht gereicht, dass jeder so ein Kissen bekommt. Das wäre natürlich mein Favorite gewesen, weil das Pillow von Blackroll kennt ja inzwischen jeder. Kann man einfach super einpacken für Travel, Wettkämpfe oder auch einfach zu Hause. Auch hier in der neuen Bude schlafe ich und Michelle inzwischen immer auf dem Kissen. Aber es gibt auch super Trainingstools, also sei es Blackrolls an sich oder auch die Bänder, mit denen man super Stabi-Übungen und Athletikübungen machen kann. Da haben wir zugeschlagen und haben da gleich mal 12, 13 so Fuhren bestellt, alle Farben, Härten und da kommt einiges auf unsere Athleten zu. Und falls ihr auch was ausprobieren wollt von Blackroll, schaut einfach auf der Website vorbei, blackroll.com und mit dem Code BuddyTalk spart ihr auch noch ein bisschen an der Kasse und supportet euren Lieblingspodcast natürlich. Daher checkt das aus und ab jetzt hier direkt weiter mit der Folge. Und ich würde sagen, wir geben gleich mal direkt ab in die Sierra Nevada und begrüßen den Gast gebührend. Cheppe, du hast ordentlich Hochdeutsch reden, gell? Nicht so daher wursteln auf Österreichisch, sonst versteht niemand was.
Ja, servus. Danke, dass ich dabei sein darf. Im Buddy Talk mit euch mal eine Runde quatschen. Ich werde mich auf jeden Fall bemühen und meinen Dialekt, dass das sich halbwegs im Grenzen hält. Aber ja, ich glaube, wenn ich da jetzt Hochdeutsch spreche, dann ist es auch nicht authentisch. Also ich glaube, so ist es auf jeden Fall besser.
Ja, ich finde, so tirolerisch geht ja immer noch. Also das ist ja auch sympathisch. Das passt schon.
Ja, ich glaube eher dann bei Vorarlbergerisch wird es schwierig, aber Tirolerisch sollte noch einigermaßen gehen, ja.
Ja, wenn wir Lisa Perter da mal einladen, da wird es dann schwieriger. Aber ja, Jungs, wie ist es? Was macht die Höhenluft? Seid ihr gut akklimatisiert inzwischen?
Ja, bin gerade direkt vom Radlfahren gekommen. Mika sitzt zwei, drei Zimmer weiter und ich glaube, der ist schon ein, zwei Tage länger da wie ich. Und müsste schon ein bisschen besser akklimatisiert sein.
Ah, du bist dann direkt aus Samarkand ab nach Sierra Nevada. Also Samarkand, Kurzdistanz-Weltcup, vergangenes Wochenende. Ich glaube, 23. bist du geworden, richtig?
Genau. Nein, ich war nur zwei, drei Tage dann zu Hause und bin dann erst angereist, damit einfach dann auch dementsprechend die Regeneration zu Hause ja, im Vordergrund stellt, weil direkt dann von Usbekistan herfliegen ist dann doch mit Stress und Aufwand verbunden. Und wenn man da auf 2300 Meter dann trainiert, glaube ich, ist es besser, wenn man frisch ankommt.
Ja, und halt gerade so die Erholung nach dem Rennen. Ne? Also, ich meine, man erholt sich ja dann auch nicht so gut. Ich weiß auch gar nicht, es gibt wahrscheinlich auch keinen Direktflug von Usbekistan direkt in die Sierra. Dementsprechend muss man wahrscheinlich sowieso irgendwo zwischenlanden und dann irgendwo nochmal weiter.
Da gibt es nirgendwo einen Direktflug. Also
Ja.
man kann nur nach Istanbul fliegen. Also auch alle Athleten, die von ostwärts, also zum Beispiel die Japaner, sind auch zuerst nach Istanbul geflogen und dann von Istanbul wieder zurück. 4 Stunden in die andere Richtung, also wieder nach Usbekistan. Also sehr, sehr schwer erreichbar. Der Vorteil ist halt, sagen wir mit der Zeitumstellung, dass es wirklich mit 3 Stunden recht gut geht und dass man kein Jetlag hat.
Ja, man unterschätzt es. Ich bin irgendwann auch mal nach Astana geflogen, also so Kasachstan. Ich meine, ich habe auch so gedacht, irgendwie so, ich nehme so einen ganz Frühflug und ich glaube, wir sind dann irgendwann zum Frühstück halt da gewesen und dann halt auch nur so ein bisschen Zeitverschiebung. Boah, aber es hat dann auch ganz schön in den Knochen drin gesessen. Also ich weiß noch, ich war mit Bocki war ich da Wir sind morgens gelandet und haben uns dann, ich meine, das gemacht, was man natürlich nicht machen sollte. Wir haben uns irgendwie hingelegt und dann irgendwie Augen wieder auf und dann war der halbe Tag rum. Und dann, ziehst du es halt so mit dir rum, so dieses ganze Jetlag-Thema und nicht perfekt akklimatisiert. Und es war halt auch brutal. Ich weiß nicht, wie warm war das denn jetzt? War das Rennen nicht auch so brutal warm?
Ja, also ich habe es eigentlich komplett unterschätzt. So, ich habe natürlich mal vor ein, zwei Monaten auch geschaut, wie schaut es denn da aus mit Klimadiagramm Usbekistan im April und hat so 17, 19 Grad vorhergesagt. Am Ende waren es dann doch um die 30 Grad. Also eigentlich nicht zu erwarten und war dann mehr oder weniger Hitzerennen. Und ich glaube, dass einige Athleten da nicht wirklich gut vorbereitet waren. Beziehungsweise ich war natürlich jetzt zwei, drei Monate zu Hause im Winter, sagen wir mal. Und habe die ein oder andere natürlich Session Indoor schon gemacht, aber so richtig vorbereitet auf die Hitze war ich nicht und das hat mich schon ein bisschen überrascht dann.
Okay, also nur klassisches Heat Prep im Sinne von Schwitzanzug, aber nicht irgendwo in der Sonne.
Nein, eigentlich wäre ja Namibia das Höhentraining, sage ich, geplant gewesen bei mir im Februar. Das habe ich ja leider krankheitsbedingt dann abbrechen müssen, aber dann wäre ich natürlich da auch vielleicht besser vorbereitet gewesen, was die Hitze angeht.
Da hast du ordentlich Travel Miles gesammelt, ohne wirklich vor Ort gewesen zu sein. Ne? Also ich glaube, wie viele Stunden warst du dort in Namibia?
Also sagen wir mal, wir brechen es runter. Ich war für eine Radausfahrt da, also für 60 Kilometer.
Also du bist runtergeflogen, eine Radausfahrt, krank geworden und wieder zurück?
Ja, genau. Also wenn man es jetzt hochrechnet, 500 Euro für einen Radkoffer bezahlt, wenn man das dann pro Kilometer rechnet, dann... Nicht ganz so wirtschaftlich.
Aber die 15.000 Meilen, die nimmt man auf sein Meilenkonto mit, ne?
Ja, genau. Irgendwann kann ich dafür ein Business-Upgrade machen. Also. Ja. Für nichts war es auch nicht dann.
Muss immer die positiven Dinge mitnehmen, ne?
Genau.
Aber ansonsten lief die Vorbereitung doch top diesen Winter, oder? Also du hast ja echt, um dich kurz mal einzuordnen, du hast ja schon eine sehr solide letzte Saison gemacht. Also eigentlich immer Top 18. WTCS warst du eigentlich immer mit dabei. Und dieses Jahr war eigentlich alles so vorbereitet, dass es jetzt so, dein Ziel war ja auch ein bisschen weiter vorne anzugreifen. Kannst es ja gerne mal kurz einordnen.
Ja, genau, letztes Jahr war auf jeden Fall eine sehr gute Saison. Anfang Frühjahr, beziehungsweise dann auch im Sommer stabil. Eben immer 17. Platz. Das ist schon mal, sagen wir, für WTS einfach immer sehr, sehr gut, wenn man da stabil ist und dann für meinen Höhepunkt in Karlsbad mit dem 9. Platz war ich sehr, sehr zufrieden, auch wenn es deutlich besser hätte noch gehen können. Mit meiner Penalty da in der letzten Runde habe ich natürlich da 4-5 Plätze dann verschenkt bzw. einfach liegen lassen.
Wieso hattest du nochmal Zeitstrafe?
Ja, also ich habe in der letzten Runde ein Gitter berührt bei der Wende. Wir laufen ja alle mittlerweile mit 40 mm hohen Schuhen und auf Kopfschabpflaster und dann mit dem Wendepunkt ist ja nicht immer ganz so einfach da die Balance zu halten und dann habe ich jetzt das Gitter mit meinem Zeigefinger ganz leicht berührt. Und da hat die Stunde oder sagen wir mal seine Chance gesehen, dass er da mir eine Penalty draufdrücken kann und hat da mega Freude gehabt, dass er das gesehen hat und mir sagen wir mal den Höhepunkt vom Jahr fast verhaut. Also ob ich dann mal dadurch einen Vorteil verschafft habe, würde ich bezweifeln, aber ist so.
Aber es ist verboten, ein Gitter anzufassen? Also ich meine, kürzt es ja nicht ab oder darf man sich nicht mehr so rumdrehen? Weißt du, früher hast du dich auch an so einen Baum so festgehalten und dann so rausgeschleudert. Ist das verboten oder was?
Es steht irgendwo im Reglement, man darf sie nicht irgendwo an die Absperrungen festhalten. Bei mir war das auf jeden Fall kein Ziehen. Wie gesagt, das war einfach nur ein Berühren von der Absperrung. Und was mich einfach extrem ärgert, ist, dass man beim Briefing stundenlang durchgeht. Dismount-Line, Mount-Line, also die einfachsten Sachen, aber und sowas dann eigentlich nie erwähnt. Und dann wirklich, wenn sowas passiert, dass man dann da gleich 15 Sekunden in der letzten Runde dann aufdruckt, muss jetzt nicht unbedingt sein.
Rules are rules.
Ja, oft hast du eigentlich immer so die TOs, die Technical Officials, hast du eigentlich immer auf den Wald- und Wiesen-Wettkämpfen, dass es die genauesten sind. Und je höher du kommst vom Level, desto entspannter wird es eigentlich. Aber da hast du wahrscheinlich dann den Falschen erwischt, ja.
Ja, natürlich, ich meine, andere Athleten sind da mit dem Helm, also mit dem offenen Helm aufs Rad gesprungen und die haben zum Beispiel keine Penalty gekriegt, weil er es halt dann in dem Moment nicht gesehen hat. Oder sagen wir, ein sehr prominenter Athlet ist auf der anderen Seite von der Strecke plötzlich mit dem Rad daherkommen in der Abfahrt, da wird dann auch nichts gesagt. Ich glaube, dass immer nur halt so ist, dass ich in der Platzierung um den 10. Platz vielleicht dann auch nicht, sagen wir mal, den prominenten Namen habe und dass man dann eher sagt, da gibt man eine Penalty, wie vielleicht von um die Top 3. Traue ich mir auch zu sagen, dass das einfach dann vielleicht dann eher eine Penalty gibt, wie vorne, wenn es einen prominenteren Namen trifft.
Ja. Ja, aber sonst noch, letztes Jahr, wenn wir da nochmal zurückschauen, hast du ja auch auf der Mitteldistanz sich ja auch mal ausprobiert. Ich weiß noch, letztes Jahr waren wir hier noch zusammen im gleichen Zimmer. Dazu hatten wir auf jeden Fall auch schon drüber gequatscht, dass du da echt Bock drauf hast und ja auch gutes Potenzial wahrscheinlich hast. Und hast dann direkt ja auch Weichsee erstmal gewonnen, das Heimrennen. Und dann zum Abschluss noch 70.3 Langkawi, was dann nicht mehr so gut lief. Aber sag da gerne auch nochmal was dazu, wie du das quasi wahrgenommen hast. Wie lange war da wirklich die Vorbereitung für? Ja, und wie erging es dir, sowohl in Weichsee als auch dann in Langkawi noch?
Das war der Karrierehöhepunkt.
Ja.
Ja, also, Weichsee, Mika, ich glaube, du kannst dich eh noch erinnern. Ich glaube, 3-4 Tage vorm Rennen habe ich dir noch ein Video geschickt.
Von deiner TT-Position.
Genau, da war ich noch relativ unsicher und habe dann auch nochmal am Bike-Setup wirklich alles geändert. Das war ja sehr, sehr spontan, das Ganze. Und dementsprechend war das dann vielleicht auch ein bisschen mehr Glück, dass ich das dann geschafft habe in Weichsee, weil es hätte dann auch schief gehen können. Also ich bin da vielleicht 4-5 Mal vorher am TT-Bike gesessen, weil es einfach nicht möglich war mit den Rennen, mit den Kurzdistanzrennen davor. Da war ja wirklich dann mit Hamburg und mit Yokohama, Alghero, was auch immer davor war, ganz, ganz wenig Zeit. Und dann war ich in der Sierra davor auch noch. Also, sehr, sehr wenig Zeit am TT-Bike verbracht und wenn dann natürlich die Unsicherheit auch noch ist mit der Position und ich habe für meine erste Halbdistanz wirklich, kann man sagen, bin ich als Rookie da an den Start gegangen, ein bisschen naiv und einfach geschaut, was geht. Und in Weichsee ist zum Glück gut gegangen. Am Ende in Langkawi bin ich dann, hat es richtig gefloppt, habe ich draufgezahlt. Ist natürlich auch ein sehr spezielles Rennen, also da ist für die Temperaturen dann sehr, sehr extrem. Hohe Luftfeuchtigkeit. Ich meine, ich weiß nicht, du warst sicher schon mal in Thailand auch oder in Phuket da in der Gegend, aus Singapur jetzt. Du weißt ja genau, wie die Bedingungen da sind. Ja. Und wenn man da nicht einen 1A-Tag hat und dementsprechend auch davor, ich war ja in Wollongong, also ich bin vom Grand Final rüber dann geflogen, habe die T-Bike auch nicht dabei gehabt. Ja, das war einfach sehr unvorbereitet und dann am Ende von einer langen, langen Saison ist das dann einfach nicht gut gegangen und ich bin mit 1 Stunde 50 Halbmarathon Bestzeit ins Ziel gegangen. Aber ja, ich habe gefinisht und zumindest so die Saison beendet, ohne dass ich mit einem DNF 2025 abschließen kann.
That's the spirit.
That's the spirit, wollte ich gerade sagen, ey. Making ground. Aber hättest du mal Mika 4 Tage vorm Rennen nochmal ein Bild geschickt, ne? Hätte er nochmal Winkel angesetzt, dann hätten wir dich mal ordentlich aufs Zeitbarett gesetzt.
Ja, also das Video, was ich da geschickt habe, Mika, also das war eigentlich kriminell, die Position. Das
aber ja, so oldschool, aber so oldschool, also zu tief oder zu hoch, es gibt ja eigentlich nur die beiden Varianten, die gefährlich sind.
Muss es,
ich, also, was ich nochmal so als 22 cm Überhöhung oder sowas, ist ja auch so richtig geil, oldschool.
Ja.
Ja, das Video posten wir auf jeden Fall.
Das müssen wir nochmal.
Holen wir nochmal raus.
Das zu mir schaffen.
Ich war mir halt auch nicht sicher, soll ich das jetzt so noch ein bisschen verschönen, um ihm quasi keine Panik jetzt zu machen? Weil ja, eigentlich ist es nicht so gut, quasi dann gar nichts mehr zu ändern. Dann nochmal alles über den Haufen zu werfen, aber. Ja, es war schon jetzt nicht gerade sehr gut.
Ich hab ja schon auch einige Trainingslagerstunden mit Cheppe verbracht. Und an das, was ich mich am meisten erinnern kann, was er gemacht hat, ist Sattelposition verändern. Also da, wenn Mika so dir langweilig ist dann, und willst, dass der Cheppe ein bisschen porös wird, dann sagst du, oh Cheppe, bist du sicher, dass du nicht ein bisschen zu tief sitzt oder minimal zu hoch? Dann ist der Tag gelaufen für den Cheppe.
Krass, ja, da ist wirklich vorbei bei mir. Also das ist, wie du sagst, Simon, ist wirklich eine Krankheit bei mir mit dieser Sattelposition. Ja, die muss einfach perfekt sein. Und wenn es dann passt, dann, wenn ich mich wirklich wohlfühle, dann habe ich einen gescheiten Druck und dann geht es dahin. Aber bis ich die optimale Position gefunden habe, ja, brauche ich oft ein paar Stunden länger.
Aber bist du der Typ, der dann dreimal anhält bei so einer Radausfahrt und dann nochmal den Imbus rausholt?
Ja, oder 10-mal.
Ja, dreimal reicht nicht. Aber ich weiß noch, wo wir in St. Moritz waren, Trainingslager, da hast du gesagt, Alter, die Radfahrer, die sitzen jetzt alle eher wieder weiter hinten und tiefer, das ist saugeil, da kannst du richtig am Horn ziehen, vorne am Lenker. Ist immer noch der Trend eher hinterm Tretlager oder wie sieht es aktuell aus?
Ja, ist doch schon wieder länger her. Jetzt sitze ich ganz in eine andere Richtung wieder weiter vorne. haben wir zu viel vom Bogi abgeschaut. Also ganz andere Position wie damals.
Und geraced sind wir auch schon öfter zusammen. Dann war immer noch kurz vorm Race. War so, jetzt müssen wir ein bisschen die Sattelposition justieren, weil morgen habe ich ja kein Bib-Short an mit Polster, sondern nur ein Tree-Suit. Da muss ich ein bisschen höher gehen, weil der hat nicht so ein hohes Polster.
Ja, wobei, da muss ich wirklich sagen, also wenn du den Triathlon-Anzug anhast, wo absolut kein Polster drinnen ist und normal mit der gepolsterten Radhose fährst, also da musst du schon umstellen, also das ist wirklich ein Unterschied. Also ich finde, für alle, die es nicht machen, finde ich eigentlich fahrlässig da.
Ja gut, gerade bei euren Einteilern muss man halt sagen, so ein gemütlicher Langdistanz-Einteiler, die haben teilweise schon ordentliche Polster drin, aber eure Dinger auf der Kurzdistanz, die haben gar kein Polster, oder wie? Die aktuellen?
Also die, was wir bis letztes Jahr gehabt haben, haben wir wirklich null Einsatz gehabt. Also wirklich, das war reine Haut. Und ja, das sind dann schon gleich mal 2 Zentimeter Unterschied. Und
2 Zentimeter noch nicht.
Ich merke da jeden Millimeter.
Sind vielleicht 2 Millimeter, aber mehr auch nicht. Aber gut.
Also du musst halt auch bedenken, Chebbe, würde ich gleich auch mal checken, der Sattel, der gibt ja auch mal ein bisschen nach, wenn du den lange fährst. Gerade so die neueren, wenn du noch vielleicht einen 3D-Sattel hast. Eigentlich müsste da schon jede Woche dann auch neuer Sattel fast her, würde ich sagen.
Ja, aber du gehst halt... Das mache ich schon, also so ein kompletter Amateur bin ich dann auch nicht. jedes halbe Jahr tausche ich dann eigentlich schon den Sattel, also das merkt man. Wenn der richtig eingefahren ist, da sitzt man dann einfach tiefer. Also.
Ja.
Ich muss sagen, ich fahre meinen Sattel schon seit 4 Jahren oder so.
Ja, ich bin viel zu faul, meinen Sattel zu wechseln.
Ja.
Also, ich hasse nichts mehr als so, wenn du so irgendwas abmisst und dann musst du genau deine Position wieder finden von Zero.
Boah. Ja, genau.
Ey, da bin ich, wenn du 2 Fahrräder irgendwie nebeneinander hast und dann irgendwie die Position übertragen willst, das hat mich fertig gemacht, da habe ich einen halben Nachmittag mit beschäftigt und dann geht es ja wirklich immer um diese Millimeter. Und deswegen bin ich liebend gern auch meine Räder dann auch 2 Jahre gefahren, wenn die sich nicht verändert haben. Also wenn es halt irgendwie nichts Neues gab. Und Sattel, wie gesagt, ich habe glaube ich noch nie einfach einen Sattel abgebaut. Also dann klar beim Bikefitting, wenn es halt irgendwie einen neuen gegeben hat, dann schon. Oder wenn man da irgendwie neuer oder ein anderer Sattel besser war. Aber ich glaube, sonst habe ich nie einen Sattel gewechselt an meinem Fahrrad.
Ja, aber gut, ihr seht schon, wir verlieren uns hier in Details und ich glaube, das kennt jeder, ne? Also irgendwie so Tech-Nerds und Sitzposition ist ein großes Thema. Also da ist dann letztendlich jeder der eigene Experte für sein Bike und seine Position. Aber ja, zurück zu Chebbe, ich würde sagen, du hast ja schon eben gezeigt, dass du da versiert bist. Und du kannst ja gerne noch ein bisschen was zu deiner aktuell so Base sagen. Du trainierst viel zu Hause, bist ja auch ein bisschen Trainingspartner von Fred. Ihr seid ja jetzt auch zusammen in der Serie oben. Generell jetzt Setup. Wie viel macht ihr zusammen, wenn ihr so beide zu Hause seid? Also du kannst auch gerne was zu dem Trainer noch sagen. Der ist ja auch sehr bekannt inzwischen im Radsport und da ziemlich tief drin.
Ja, genau. Also ich bin, der Fred ist ja jetzt auch spontan noch in die Serie gekommen, aufgrund eben von seinem Ausfall von Südafrika und jetzt eigentlich nochmal den Plan geändert. Und deswegen bin ich auch jetzt zu spät, sagen wir mal, zur Aufnahme gekommen, weil der Fred, wie immer, nichts dabei gehabt hat zum Patschen flicken und dann habe ich ihm nur mal aushelfen müssen. Deswegen die Verspätung. Das haben wir gerade vor 2 Wochen auch schon mal gehabt. Genau das Gleiche. Und habe mir dann meine Freundin abholen müssen, weil keiner von uns Werkzeug dabei gehabt hat und Ersatzschlauch und dann sind wir da geendet. Also nein, ich trainiere sehr, sehr viel mit Fred zu Hause, wenn er da ist, wenn es einfach vom Terminkalender zusammenpasst. Ich meine, jetzt, wenn die Rennen wieder angeht, bin ich natürlich öfter weg, aber wir schauen auch, dass wir im Winter zusammen Trainingslager machen und ja, so oft wie es geht, dass wir miteinander trainieren. Also eben, mein Base ist ja zu Hause in Tirol, in der Nähe von Kufstein, also Fred wohnt in Kufstein, Tiroler Unterland. Ich glaube, Walchsee kennen die meisten Triathleten da, die was zuhören. Das ist so 15, 20 Minuten entfernt, dementsprechend auch mein Heimrennen. Und ich glaube, es ist vor allem im Sommer eine perfekte, wirklich eine perfekte Trainingsumgebung da. Und im Winter schaue ich natürlich, dass ich so oft wie möglich dann irgendwo im Süden auf die Kanaren bin, wo auch immer, damit ich einfach da auch zu meinen Radkilometern komme, weil der Winter ist sehr, sehr lang bei uns.
Und Schwimmen wird eh überbewertet, ja? Da gehst du nicht so oft ins Wasser, auf der 25-Meter-Bahn.
Ja, Schwimmen ist ein großes Problem bei uns. Wir haben da einfach keine gescheite Infrastruktur. Und wir schwimmen im Winter teilweise Outdoor. Nicht ideal natürlich, aber wir machen das Beste draus. Und mein junger Bruder, der Jelle, der kommt ja auch schon nach, der hat das gleiche Problem. Und man sieht ja, also der schwimmt ja auch ganz vorne mit beim Junioren-Europacup. Ich glaube, wir nehmen das wirklich so, dass wir jede Schwimmeinheit mit der bestmöglichen Qualität einfach machen und dann funktioniert es trotzdem irgendwie.
Also ihr habt ein Freibad? Oder was,
ja,
das ist das Auto?
Also wie
so ein, ja.
Das ist eine Hotelanlage, ein beheizter 25-Meter-Pool. Aber natürlich im Jänner oder Februar bei minus 10 Grad nicht immer ganz angenehm.
Viel Neo.
Viel Neo, genau. Deswegen ist man auch lieber im Wettkampf dann mit Neo schwimmen, weil ich vielleicht ein oder andere Mal öfter geschwommen wie die anderen.
Ja, aber wie du schon sagst, klappt ja trotzdem gut. Und ich finde es mal geil, dich schwimmen zu sehen. Also Chavis, ganz anders als hier die reinen Schwimmer, so hatten wir ja auch schon mal darüber gesprochen, oder auch so wie Henry zum Beispiel, die technisch super sauber schwimmen und halt ja, wie man sich halt so eine Technik aus dem Lehrbuch vorstellt. Und Chavis halt wirklich eher so ein Open Water Stroke, aber finde ich, kann ich mehr mit relaten quasi als mit diesen super langen, super schönen Zügen. Aber wie ist da so dein Setup? Hast du einen Schwimmtrainer? Hattest du einen Schwimmtrainer? Wie gehst du das an? Weil Fred zum Beispiel hat jetzt ja einen Schwimmtrainer. Wie macht ihr das? Weil hier, zumindest was ich hier mitbekommen, machst du einfach bei Fred die ganzen Schwimmeinheiten mit. Und wir haben ja letztes Jahr auch schon mal darüber geredet, so man muss das auch nicht alles verkomplizieren, so. Da wirkst du ziemlich entspannt, aber ja, wie ist da so dein Setup und wie ist es zu dieser Technik gekommen?
Ja, also eben zu meinem Trainer nochmal, also der Peter Leo, der ist sicher einigen jetzt mittlerweile auch bekannt, der macht bei mir, sagen wir, das gesamte Training und vor allem beim Schwimmen haben wir gesagt, wenn wir irgendwo hingehen, wo eine Gruppe ist, dann schauen wir, dass wir natürlich da die Gruppe so gut wie möglich auch nutzen, weil das ist genau das, was ich sonst nicht habe, das ganze Jahr über. Und da bin ich dann auch nicht, vor allem, sagen wir mal, bei den Grundlageneinheiten bin ich da überhaupt nicht streng, was das Programm angeht, weil ob jetzt da 5x800 schwimmen oder 10x400 oder was auch immer, am Ende bringt die Gruppe da viel, viel mehr wie ein individuelles Programm, ist meine Meinung. Und zum Swim-Stil, ich glaube, jeder entwickelt da so seine eigene Art. Ich kann mich noch erinnern, wie der Roland, also mein ehemaliger Trainer, vom Simon, der Trainer, Roland Knoll, immer gesagt hat, er verwundert war, gesagt, er versteht es nicht, wie ich mit meinem Würstler-Stil da irgendwie trotzdem noch in die erste Gruppe komme. Irgendwie funktioniert es, nicht immer. Ich habe schon Rennen gehabt bei WTCS, wo ich wirklich zwischen Top 5, Top 10 aus dem Wasser gestiegen bin und ganz vorne aufs Rad. Bei mir ist so ein bisschen die Problematik, sagen wir noch, das Anschwimmen, das ist wirklich die ersten 100 Meter. Alles, was dann, sagen wir, die Schwimmbase danach, da bin ich sehr confident, würde ich sagen, aber so diese ersten paar Meter, das ist, sagen wir, das auf jeden Fall ein Problem, wo ich jetzt am Arbeiten bin und kann man auch nicht von heute auf morgen umstellen, aber sonst funktioniert es sehr, sehr gut und der Hauptfokus ist jetzt generell vom Training schon mehr auf dem Laufen, weil ich sage, da ist auf jeden Fall im prozentuell gesehen zur Weltspitze natürlich am meisten Abstand.
Ja, voll. Ja, noch kurz auf dem Rad weiß ich noch genau, als du noch mit Simon geraced bist, auch damals in Karlsbad, ich glaube, das war kein WTCS-Rennen damals noch, einfach nur World Cup.
Da war es noch Weltcup.
Genau, aber da hat mir Simon auch erzählt, wie ihr da geil abgerissen habt auf dem Rad. Also da scheitert es bei dir auch nicht dran. Aber dann lass uns jetzt mal langsam in die Gegenwart und schon ein bisschen halt auch in die Zukunft kommen. Ich meine, jetzt bald beginnt Olympia-Quali. Du hast angesprochen, um halt quasi jetzt von konstant um die Top 15, Top 20, um da halt jetzt Richtung Top 10 halt eher zu gehen, ist vor allem halt im Laufen so, wo du noch Potenzial hast. Sag da mal gerne mal was zu deiner Entwicklung. Ich meine, man sieht, wenn man sich die Ergebnisse anguckt, Schritt für Schritt kommst du näher. Hat es lange Zeit im Weltcup häufig Top 20, WTCS so 35, 30 und jetzt halt langsam so 17, 18, was auf dem Papier, glaube ich, ist es für viele Leute echt schwierig einzuschätzen, wo man denkt, ja okay, ein Mini-Fortschritt und so, aber ist ja, wie überall, dass die anderen jetzt ja auch nicht stagnieren oder schlechter werden, sondern halt die halt auch Sprünge machen. Das heißt, du musst eigentlich umso größere Sprünge machen. Sag da gerne mal was so zu deiner Laufentwicklung in der Vergangenheit. Wie bist du es angegangen und wie willst du es jetzt quasi weiter angehen, um halt nochmal einen weiteren Schritt nach vorne machen zu können?
Ja, das Laufen ist natürlich eine Sache, das geht auch nicht von heute auf morgen. Ich glaube, die Richtung stimmt auf jeden Fall, wie du es angesprochen hast. Die Entwicklung ist auf jeden Fall in die richtige Richtung. Der Überläufer, muss man natürlich sagen, der werde ich auf jeden Fall auch nie werden, da muss man realistisch sein, also ein Milner, ein Cantero oder irgendwas, 28 hoch im Triathlon zu laufen, ich glaube, das so ehrlich muss ich einfach sein, das ist einfach utopisch für mich und deswegen ist natürlich auch ein Ansatz, was ich auch mit meinem Trainer habe, zum sagen, okay, man will ja trotzdem Rennen gewinnen oder vorne sein am Podium, ich meine, das ist auf jeden Fall der Anspruch. Und ich glaube, in Karlsbad habe ich es letztes Jahr wirklich bewiesen, wo ich da bis 2 Kilometer vorm Ziel wirklich am Podium geschnuppert habe. Und wir haben natürlich da auch diese Taktik zum sagen, okay, im Laufen werde ich es nie gewinnen. Deswegen muss man schauen, wie kann man die müde machen, wie kann man schauen, dass man die anderen einfach da am Rad, sagen wir mal, ein bisschen zermürbt oder überhaupt in eine Ausgangslage schafft, dass man wirklich vorne absteigt, in der Fluchtgruppe ist und dann mit einem guten Lauf, also ich weiß, man muss natürlich vielleicht auch unter 30 aus einer Spitzengruppe laufen, dass man da wirklich am Podium vorne landet, aber das wird das Ziel sein in den nächsten 1-2 Jahren bis zu den Olympischen Spielen in LA, dass man auf diesem Laufniveau ist, nach einem sehr, sehr harten Radl von in diesem Bereich dann umgeht.
Und wie geht es das konkret an? Laufumfang hochschrauben oder spezielle Key Sessions oder einfach Geheimnis, there is no secret und einfach Konstanz?
Ja, mein Coach sagt auch immer, das ist keine Rocket Science. Also ich glaube, wenn man konstant läuft und auch die Intensitäten einfach reinbringt und keine Ausfälle hat, dann geht auch was weiter. Ich meine, das sehe ich auch bei mir. Ich glaube, ob ich jetzt dann 10x1000 laufe, 3x3000 oder keine Ahnung, ich meine, das ist ja kein Geheimnis. Also an dem liegt es nicht. Ich glaube, es liegt wirklich an der Konstant und an die Laufkilometer raufzuschrauben, was ich bisher noch nicht geschafft habe in den letzten Jahren, weil doch immer wieder was dazwischen gekommen ist. Und es sollte eigentlich keine Hexerei sein. Eigentlich, wie sagst
du? Wo bist du aktuell so laufkilometertechnisch?
Über Winter habe ich so 80 im Schnitt gehabt. Also es ist
schon gut.
Für mich, sagen wir jetzt, stabil. Wenn man das natürlich mit anderen vergleicht, mit gewissen Briten, wo man auch sagen muss, die gehen in der gleichen Ära um, als jetzt die Laufzeiten angeht. Die laufen 100 miles a week.
Und Meilen? Vielleicht auch noch, Meilen oder Kilometer? Also 160 Meilen. Kilometer?
Wow. Ja, so Conway, oder?
Ja, einige Briten. Also mir fällt jetzt zum Beispiel ein Jack Willis ein, der hat wirklich über Winter konstant immer diese 150, 160 Kilometer gehabt. Und wenn man sie mit
das vergleicht,
da weiß ich nicht, also das würde ich natürlich nicht schaffen, ohne dass ich 3 Ermüdungspulver hätte, weil das geht einfach nicht. Vom Körperbau jetzt sagen wir. Ich hab's auch nicht probiert, aber ich glaube, es wäre einfach nicht smart, das gleich zu machen.
Ja, die sind schon insgesamt, ich finde, die Briten kommen auch gerade wieder voll. Also sei es jetzt an der Trainingsphilosophie oder einfach, weil sie halt Leute haben, die das richtige Talent mitbringen. Aber generell passiert schon was im Sport. Also ich meine, du bist ja Zahlen- und Datenfreak, du hast ja mal zu mir gesagt, triathlon.org ist deine Lieblingswebsite.
Das kann ich bestätigen hier.
Ja.
haben wir halt gerade beim Mittagessen, hat Fred und Mikro eben gesagt.
Ja.
Kenne alle Ergebnisse da auswendig. Ja. Nein, aber da haben wir eben gerade drüber gesprochen. Also die Briten, also fürs britische Team für LA zu qualifizieren, wird wahrscheinlich am schwierigsten sein. So ehrlich muss man sagen, ja.
Ja, also fast besser als die Franzosen, ne? Also klar, die haben halt so, ich weiß nicht, was Leo Berger oder so macht, haben wir auch letzte Folge einmal kurz gesprochen. Ich weiß nicht, ob du da Insights hast, weil von dem hört man nicht so viel. Aber ja, insgesamt so von der Generation sind natürlich so Vincent Louis und so jetzt schon eher auf der Langdistanz durchgekommen. Und Pierre Lecor, denke ich, wird jetzt auch nicht nochmal Olympiazyklus machen. Also da sind die Briten schon ganz weit vorne mit dabei jetzt.
Also Vincent Louis, Breaking News, war zuerst oder vor zwei Tagen mit ihm auf der Laufbahn locker einlaufen, die erste Einheit miteinander gemacht und er beendet die Karriere nach dieser Saison. Also er hat noch zwei Rennen.
Wirklich?
Ironman Frankfurt und
ach, krass.
Grüner der Abschluss dann Hawaii.
Aber auch ein krasser Plan bis dahin. Jetzt 6 Wochen Sierra, da macht er Frankfurt, dann 3 Wochen Foromö und dann Hawaii. Also das ist wirklich nochmal so Sieg oder Sibirien.
Ich
hoffe, der Körper macht es bei ihm mit.
Ja, ich meine, wir haben ja Texas gar nicht so ausführlich hier im Podcast besprochen, aber seine Performance fand ich schon so mit am überraschendsten. Also habe mich auch übel gefreut, dass er es mal jetzt auf der langen Distanz so gezeigt hat und war natürlich eine sauschnelle Zeit. Also bei dem wird man es auch nicht ausschließen, wenn er auf einmal noch weiter vorne angreift.
Ja, und es war ja auch alles eng, ne? Also so viel war es auch nicht nach vorne.
Ja, und halt die Entwicklung, die er jetzt über den Winter gemacht hat. Also selbst von Katar bis Texas, das waren jetzt ja wirklich auch nur 5 Monate. Und da war er deutlich, deutlich stärker jetzt in Texas, vor allem halt auf dem Rad. Und ich meine, jetzt hat er ja nochmal 6 Monate bis Hawaii. 5, 6 Monate. Mal gucken, was da noch geht. Wie gesagt, wir können es hier mitverfolgen. Machen bestimmt noch die ein oder andere Session mit ihm. Also ich finde es einen coolen Plan, da jetzt Full Focus quasi da jetzt drauf zu setzen. Und bin auch echt, echt gespannt, wie das ausgeht.
Ja, man darf auch nichts vergessen. Ich glaube, der ist Baujahr 88 oder sowas, ne?
Ja.
Ich mein, der ist jetzt irgendwie auch 38 oder sowas in der Kante. Also ist ja schon auch.
Ja, der hat ja schon alles gewonnen auch. Also der ist, also klar, jetzt in den letzten Jahren hat er vielleicht nicht mehr ganz so viel gewonnen, aber davor war das ja schon einer der Goats, so auf der Super-Tree-Distanz und auch Kurzdistanz mal Weltmeister. Und der hatte mal so eine Phase, wo er eigentlich unschlagbar war, so kurz um die Corona-Zeit rum eigentlich, ne?
Ja. Ja. Nee, 2019. Corona, der hat dieses Hamburg-Rennen da.
Genau, Hamburg hat er gewonnen.
Stimmt.
2021 dann. Auch immer noch gut gewesen und da hat er echt dominiert.
Ja. Wir haben heute gerade darüber gesprochen, dass wir gesagt haben, der Vincent Louis wäre wahrscheinlich wirklich Olympiasieger geworden, wenn das planmäßig stattgefunden wäre.
Ja.
Also heute.
Das Tokio, ja.
Der größte Verlierer von dieser Corona-Pandemie, glaube ich.
Ja, und war der dann nicht sogar verletzt, 21?
Ja, ein paar Monate vorher dann.
Ich glaube, der hat dann zu viel gewollt, ja, und dann
ja, hat er irgendwas so ein paar mit dem war da nicht was mit dem Knie, wo er dann keine Rennen vorher gemacht hat und dann alles auf Olympia gesetzt hat und vorher sich nicht blicken lassen hat? War das nicht
Tokio? Ich weiß nicht, ob es in Tokio war oder in Rio.
Rio.
Aber bei ihm war immer oder vor
Rio, Rio, Rio ja.
war dann leider was.
Der hat es ja auch jahrelang probiert mit seinen 150, 160 Laufkilometern. Und entweder war brutal drauf oder halt verletzt. Und ich glaube, erst bei Joel Filliol hat er so ein bisschen Konstanz reinbekommen und weniger gemacht dann auch. Und jetzt halt dann nochmal mit dem Coachwechsel zur Gruppe von Martens und Glenn, genau, also PTC Group, da hat er sich jetzt nochmal richtig verbessert, also echt cool, coole Story.
Ja,
aber Hawaii wird er nicht gewinnen. ich lege mich fest.
Ja.
Also das fände ich schon mega überraschend, also irgendwie wäre es cool, aber
sagt niemals nie, aber ich sehe es, also würde ihn jetzt auch nicht draufsetzen. Also
ja, ich fand auch jetzt,
jetzt war es schon irgendwie so wirklich mega überraschend. Also auch gerade, wenn man letztes Jahr so rot gesehen hat, also ich war ja in Rot da, da hat er sich ja wirklich auch eher ins Ziel gerettet, wenn man letztes Jahr dann den ganzen PTO-Rennen gesehen hat, da war er ja auch irgendwie, ja, gab zwei Hände voll Athleten, die deutlich besser waren, wo ich weiß gar nicht, der war immer so Top Ten dann am Ende rum, oder? Der ist ja immer noch ganz solide gelaufen. Ja,
meistens gerade außerhalb der Top Ten. In Dubai, aber das war ja ein komisches Rennen, da war man Fünfter, aber sonst war er meistens so 10 bis 13, glaube ich, gefühlt.
Der hat schon nochmal viel am Rad verloren,
ja, ne? Ja, genau.
Da ja, aber auch mal direkt so, ne? Also der ist ja nie mitgefahren. Also gefühlt sind ja 8 Athleten an dem vorbei und dann war der da halt irgendwo in der Truppe da um Platz 10 rum.
Ja.
Ja, und ich meine, das, was er jetzt halt Richtung Texas war halt schon irgendwie krass. Und ich meine, Hawaii wird noch krasser. Dann müsste er ja nochmal 2 so eine Sprünge machen, um da wirklich dann zumindest auf dem Podest zu stehen oder zu gewinnen, whatever.
Naja, ja, mal gucken. Aber er ist immer der best-looking man on course.
Das stimmt,
glaube ich, auch
richtig. Auch off the course.
Ein Motherfucker.
Also hier ist er auch am bisschen immer stabil gekleidet. Nee, cooler Typ. Ja, Mann, und ich habe es auch so zwischen 2018 bis 2020 echt krass gefeiert. Ja, nee, aber Chebel, lass uns mal zurück zu dir. Thema Olympia. Bei den Briten ist es super schwer. Wie gesagt, genau das hatten wir heute beim Mittagessen. Wie sieht es bei den Österreichern aus? Wie sieht es bei euch aus? Gib da mal gern ein paar Einblicke. Wir hatten es ja schon ein paar Mal so bei den Deutschen, aber wie sieht es bei euch aus? Richtung LA.
Staffelmedaille. Ja.
Dazu sage ich jetzt mal nichts.
Das ist so ein Insider, den muss ich kurz erklären, weil die Österreicher, ohne dir zu nahe zu treten, glaube ich, kann man sagen, ihr seid echt immer richtig scheiße bei dem Links-to-Lays.
Ja, es ist wirklich natürlich auch das Lab in Paris, sagen wir mal, bei den Olympischen Spielen ist, ja, tut immer noch ein bisschen weh, sagen wir mal, weil ich verstehe es eigentlich nicht, dass wir mit der Qualität an Athleten das trotzdem dann nicht hinbekommen. Also es gibt ja Nationen, die rein von der Stärke her von den einzelnen Athleten auch deutlich schwächer ist und dann trotzdem im Team besser performen. Ja, kann ich jetzt auch nicht ändern. Ich glaube, da haben wir wirklich eine ziemlich schlechte Serie hinter uns und hoffe, dass wir das dann für LA natürlich besser machen. Aber das vorrangige Ziel ist natürlich überhaupt das erste Mal eine Staffel oder eben dieses Relay zu qualifizieren. Also es wird nicht ganz so einfach, weil wir doch vor allem bei den Mädels ein, zwei, routiniertere Athleten haben, die nicht mehr die Quali machen, so wie die Lisa Berterer, die das eigentlich immer relativ leicht geschafft hat. Wir haben jetzt mit Carina Reicht, sagen wir mal, eine junge Athletin, die vor allem letztes Jahr einen Weltcup gewonnen hat, die sehr, sehr gut ist. Aber sonst ist es natürlich jetzt nicht der Luxus wie in Deutschland, dass da einfach 10 Athleten in der Reihe stehen und warten, ja, bis jemand ausfällt.
Sonst halt 2032 dann mit Kindl. Bei der Männerbesetzung.
Ja,
die Kindle Brothers.
Das wäre natürlich schon ein großer Traum für uns, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mit meinem Bruder bei den Olympischen Spielen zu starten, ich glaube, das wäre auch wirklich ein Traum. Für 2028 ist der Jelle einfach nur zu jung. Ich meine, er ist 2008 Dezember noch Junior, also 2032 wäre dann auf jeden Fall mal realistisch, davor noch nicht.
Ja, aber wie sieht der genaue, konkrete Weg jetzt aus? Also ich meine, generell führt ja kein Weg über gute WTCS-Platzierungen vorbei. Also ich glaube, Top 30, wenn man das im Olympic-Ranking schaffen will, ist ja bei den Deutschen so, die Quali muss man echt konstant halt in den Top 8 sein, WTCS oder Podien bei Weltcups machen. Wie sieht es bei euch in Österreich aus? Du musst ja keine Top 30 schaffen, sondern bei dir reicht es ja wahrscheinlich, wenn du irgendwie in die Top 100 kommst im Olympic-Ranking, oder?
Ja, ich denke so eher Richtung Top 70 wird es sein, war das letzte Mal auch. Also ich glaube, ich war letztes Mal ja knapp in die Top 70. Also man muss quasi für die Nation dann einen Platz holen, im individuellen Ranking, dass ich es rausbringe. Über die Staffel glaube ich nach wie vor, dass wir da wenig Chancen haben, ist auch nicht der Fokus. Der Fokus ist die Einzelathleten, die den Platz holen sollten oder müssen. Und deswegen zählt für mich natürlich jetzt 2 Jahre wirklich Punkte sammeln. Also ich kann mich nicht verlassen, dass da irgendwer anderer den Platz holt und dass ich dann mit einem einzigen Quali-Rennen dann den Platz abstaub. Also ich muss auch konstant sein. Natürlich jetzt Top 30 ist nochmal ein anderes Thema, weil da musst du die Punkte zahlst und wirklich, also ich glaube, du musst Top 10 WTS konstant sein oder so. Also es ist schon echt hart. Aber ja, ich weiß, ab 30. Mai, glaube ich, in Alghero fängt die Quali an und dann sind wirklich die besten 12 Rennen die nächsten 2 Jahre und ja, da ist wenig Verschnaufpause. Also man darf sich da keine Verletzung leisten, keinen Ausfall, da muss man wirklich eigentlich 2 Jahre sehr, sehr konstant sein und das das ist sehr, sehr zermürbend und ich habe das letzte Mal mitgemacht, dass ich am letzten Abdrücker das geschafft habe und das will ich das mal mit aller Gewalt vermeiden, dass ich wirklich so schnell wie möglich die Quali in der Tasche habe, also das wäre das Ziel.
Das heißt, Ausflüge auf Mitteldistanz oder T100 sehen wir bei dir jetzt erstmal nicht?
Es sind dieses Jahr schon 2 Mitteldistanzen geplant, also weil okay. Ich würde natürlich gerne meinen Titel wieder verteidigen, mhm. Eventuell dann auch Zell am See starten. Wobei ich cool. Ehrlich sagen muss, wenn die Punkte davor, also wenn die BTCS-Rennen bzw. diese Quali-Rennen für Olympia nicht nach Plan laufen, dann muss ich wirklich ja, beinhart dann auch die Rennen cutten und sagen, die starten nicht, weil einfach da zu viel am Spiel steht und ich da nicht herumtanzen kann auf 2 Hochzeiten, also da muss ich mich wirklich konzentrieren. Also wenn es nach Plan läuft, würde ich auf jeden Fall Walchsee und Zell am See machen. Ja, ich hoffe, ich kann das umsetzen.
Wie ist sowas von Verbandseite aus? Machen die da Stress oder geben die dir da volle Freiheit und du darfst selber entscheiden?
Nein, also es ist seit Neuem so, dass wir maximal 3 Mitteldistanzrennen pro Jahr starten dürfen. Also das ist auch im Vertrag so mehr oder weniger geregelt unterschrieben, dass wir, ja, ich meine, das verstehe ich, wir sind Bundesheerathleten, wir sind vom Staat finanziert, haben auch da die Fördergelder und wenn man dann gleichzeitig aber nebenbei noch Langdistanzen macht, dann ja, passt das einfach nicht, weil ich glaube, wenn man wirklich konkurrenzfähig sein will auf der Kurzdistanz, dann muss man sich da einfach wirklich 100% konzentrieren, das funktioniert einfach nicht anders.
Ja.
Ja, und natürlich auch andersrum, ne? Also wenn du halt wirklich dann auch Richtung 73 WM und so guckst, das nimmt man ja auch nicht einfach so mit, ne? Also damit sich das halt wirklich lohnt.
Na genau, also man muss ja irgendwo dann Abstriche machen und das will man ja nicht. Und am Ende landet man dann vielleicht ja, bei beiden Distanzen im Mittelfeld und ist ja genau das, was man vermeiden will, weil ja, entweder da oder da, sage ich.
Ja, voll. Ja, du hast jetzt schon angesprochen, Alghero, in 4 Wochen jetzt. Ja, genau, eine
ja,
Woche
genau, Ende San Francisco, Mai.
Genau. Wenn auch Kraichgau ist zum Beispiel.
Das heißt, du skippst Yokohama?
Ja, wie würde sagen, fast die Hälfte von den Athleten, also ja. 50% von der Startliste in Alghero sind jetzt gerade da in der Sierra.
Ja.
Ich glaube, einfach dieser Reisestress nach Yokohama, dann vor allem, dass es noch keine olympischen Punkte da gibt, ist einfach der ausschlaggebende Punkt, dass die meisten Athleten sagen, na, Alghero dann der Start. Das wird noch hart genug die nächste Zeit mit den Olympiarennen und deswegen ja, werden es sehr, sehr viele Athleten da auslassen und ja.
Das ist eigentlich ganz interessant, weil ich glaube, so die großen Jungs, die machen das jetzt. Die haben jetzt das erste ausgelassen und die so, ich bin mal gespannt, ist Alex Ida am Start?
Steht auf der Liste, ja.
Ja, je nachdem, wer die großen Jungs schon sind, weil wenn wir jetzt zum Beispiel einen Henry dazu erzählen, der macht das ja nicht. Also.
Ja, der Henry ist ja der größte von allen, nicht nur körperlich.
Ja, aber das Podium zum Beispiel von Samarkand, da ist keiner da in Yokohama. Alex macht das und Maddie mhm. Hauser. Aber Weil ist auch nicht dabei. Also man muss schon sagen, Vilase ist auch nicht dabei. Also es sind schon sehr, sehr viele gute Athleten, die das auslassen.
Ja, ich glaube, der Luftraum ist ja auch gesperrt immer noch. Der muss länger fliegen. Also statt 11 Stunden irgendwie 14 Stunden oder so. Das heißt, es
ja, kommt vor allem alles Flugpreise.
Ja.
Also die Preisgelder sind ja nach wie vor jetzt nicht unbedingt viel höher und wenn dann die Flugpreise auch noch explodieren, ist ja auch unter anderem ein Grund, dass man sagt, man zahlt jetzt für einen Flug nach Japan nicht mehr 2.000, sondern vielleicht schon 4.000, 5.000 Euro, macht es natürlich wirtschaftlich auch vielleicht weniger Sinn, dann nach Japan zu fliegen.
Ja, und es hat ja nicht jeder so den Luxus wie wir Deutschen, dass wir alles gezahlt bekommen, sondern ich glaube sogar bei den Briten, ne, dass die... Da denkst du immer so, okay, die sind gut aufgestellt, aber die müssen eigentlich fast alles selber zahlen aus eigener Tasche. Quelle Max Stepley. Ja, schwer zu heben, aber mir, wie scheiße das alles ist. Aber ja.
Gut. Ja, aber
nee, und ansonsten,
Chef, ja, so, Mika? Dann, wie gesagt, in vier Wochen ist Alghero, du bist bis dahin jetzt quasi hier in der Sierra. Und dann ist ja eigentlich erstmal so im 3-Wochen-Rhythmus dann die WTCS-Rennen. Wie weit hast du schon deine Saison geplant und wie sieht es dazwischen aus? Bist du dann dazwischen immer zu Hause oder gehst du irgendwann nochmal in die Höhe oder habt ihr da schon einen konkreten Plan? Weil, ja, wie du sagst, du musst eigentlich bei jedem Rennen gut performen und kannst jetzt auch nicht da jetzt mal irgendwie eins auslassen oder irgendwas was noch groß riskieren, weil ja, jetzt zählt halt, ne?
Ja, also jetzt ist der letzte große Trainingsblock und dann geht es Schlag auf Schlag. Also es ist Alghero, dann zwei Wochen später ist nur die Europameisterschaft in Tarragona, auch olympische Distanz. WTCS-Rennen in Frankreich, dann geht es weiter mit Hamburg, mit London, mit, also diese ganzen Europarennen, die sind ja innerhalb von 6-7 Wochen, sind ja wirklich 5 oder 6 Rennen. Und da macht es auch keinen Sinn, da irgendwo noch wegfliegen oder, also da bin ich natürlich zu Hause. Vor allem, da die Rennen ja in Europa sind, hat man relativ wenig Reisestress. Und da macht es auch einfach keinen Sinn und es geht ja nicht aus, dass man da irgendwo noch einen Trainingsblock reinschiebt oder wohin fliegt. Also bis der ganze Sommer ist eigentlich durchgeplant und dann wird nochmal ein Höhentraining sogar Ende, ein Spätsommer geplant sein und dann werde ich entscheiden, ob ich vielleicht noch die einen oder anderen Weltcups am Ende der Saison mache. Hängt natürlich auch von den Punkten jetzt im Sommer ab, weil wenn ich es nicht brauche, dann würde ich es vermeiden, dann noch irgendwo nach Asien zu fliegen.
Das ist erstmal ein guter Plan. Und jetzt in der Höhe macht ihr viel zusammen? Oder schließt es eher so das Drumherum, sagen wir so Essen und Chillen, wo ihr euch so ein bisschen austauscht?
Ja, hauptsächlich sehen wir uns beim Essen, oder Mika?
Ja, wenn ihr müsst noch im spanischen Lifestyle ankommen. Die letzten Male waren die schon fast fertig mit Essen, als Daniel und ich kamen. Zusammen geschwommen sind wir jetzt schon, aber wir müssen mal jetzt die kommende Woche einfach mal Trainingspläne abgleichen. Jetzt gerade ist ja eh noch Akklimatisierungsphase für jeden so ein bisschen. Wie gesagt, Schwimmen geht gut zusammen und dann bestimmt auch mal die eine oder andere Radeinheit. Aber ich würde sagen, dass, wie gesagt, Trainingspartner hätte man hier eh genug und dann ist eher so ein spontanes Abstimmen. Mit Fred zum Beispiel hast du ja wieder deutlich mehr. Jetzt gerade in der Akklimatisierungsphase macht ihr eigentlich fast alles zusammen. Und dann wahrscheinlich auch eher später nur bei den spezifischen Einheiten, die sich dann so ein bisschen unterscheiden. Gucken wir einfach spontan so wie es geht.
Aber Fred ist doch eigentlich direkt beim spanischen Lifestyle dabei. Der liebt es doch spät zu trainieren.
Ja.
Ja, und die eine oder andere Track-Session mit den Spaniern werden wir schon auch noch mal joinen, oder, Mika? Die laufen ja jeden Tag schnell, also da haben wir ja genügend Möglichkeiten, da noch irgendwo einzusteigen.
Canteros-Gruppe, oder wer ist da?
Ja, Cantero ist gerade zuerst angekommen und der hat mich eben zuerst gerade eingeladen, gleich auf die erste Track-Session.
Erstmal ein paar Kilometer in 2,40 zum Reinkommen.
Ja, ich glaube, es ist wahrscheinlich jetzt nicht das Smarteste, aber wir schauen ihm gern vom Zimmer aus zu, weil da hat man gute Aussicht auf die Laufbahn. Und es ist sehr, sehr unterhaltsam, wenn man da mal auf die Bahn rausschaut und sieht, wie die so mal richtig ballern.
Ja, Cantero ist eh mega, mega nett, finde ich. Ja. Also der ist so voll herzlich immer und eigentlich ganz witzig.
Ja, super Typ. Also sehr, sehr, sehr sympathisch und ich glaube auch sehr, sehr bodenständig. Also cooler Spanier, sagen wir mal so.
Ja. Du hast ja auch schon gute Erfahrungen mit den anderen Spaniern gemacht in der Radgruppe. Aber das ist nicht podcastreif, die Sprüche, die da um die Ohren geflogen sind.
Ja, alles können wir jetzt auch nicht erzählen, ich glaube. Ja.
Da geht es schon mal heiß her, wenn dann die gegenseitigen Beschimpfungen dann losgehen, wer jetzt fährt und wer nicht. Aber gut, so viel dazu.
Und alle möglichen Bestechungsversuche habe ich auch schon abgewehrt. Also.
Ja, da muss man dazu sagen, die Spanier sind halt traditionell nicht so die besten Schwimmer. Und wenn du dann doch halt mal hinten aus dem Wasser kommst und als sehr guter Radfahrer bekannt bist, dann bist du natürlich begehrt da, die berühmt-berüchtigte Meute nach vorne zu fahren. Weil wenn die halt absteigen, dann können die auch so ein WTS-Rennen gewinnen, vorne in Schlagdistanz. Aber ja.
Ja, aber die fahren dann nicht auf dem Fahrrad, oder? Also die brauchen auch jemanden.
Ja, Chebe brauchen
wir. Also, aber machen dann nicht mit, ne? Also dann
die fahren schon gut, machen. Aber so, wenn es hoch geht, die sind ja alle leicht, dann fahren die brutal. Aber gerade so flache Drückerstrecken und ein bisschen um Kurven heizen, da siehst du die nicht ganz vorne. Da siehst du die immer nur erst beim Loslaufen aus der Wechselzone raus und denkst dir, ach scheiße, der ist auch noch in der Gruppe mit gewesen.
Ja, das kennst du nur zu gut, Simon, oder? Da machst du die ganze Arbeit und dann laufen sie da um die Ohren. Also, ja. Kann sehr, sehr frustrierend sein. Ich glaube, das hast du auch schon oft mitgemacht.
Auf jeden Fall. Das habe ich erst hinten raus geschafft, so 23, 24, dass ich mir dachte, okay, egal, wenn ich die mitnehme, die kann ich am Laufen aufschlagen. Aber bis dahin war es schon auch mal das Ziel, die irgendwie loszuwerden oder abzustellen.
Ja. Obwohl, Chebbe, wenn du attackierst auf dem Rad, lassen sie dich noch fahren oder geht direkt jemand mit?
Ja, mittlerweile muss ich schon sagen, also es ist im Feld schon auch echt bekannt, dass wir jetzt nicht unbedingt gerne am Radl fahren lassen wollen. Man hat natürlich auch irgendwo seine Verbündete. Auch mittlerweile mit Henry rede ich mir auch sehr oft im Rennen dann auch zusammen. Beispielsweise letztes Jahr in Weihai, das war da war eine Situation, also Henry und ich haben die ganze Zeit gesprochen, in welcher Runde wir attackieren.
Und ich hab euch nur labern sehen, die ganze Zeit im Livestream. Ja.
Im Stream haben wir ja das, glaube ich, sehr, sehr gut gesehen und es sind alle nervös geworden, alle haben zurückgeschaut. Und bei den Briten ist dann sogar auf der Tafel gestanden, be aware of H und T, also Henry und Chepe, also quasi auf der Anzeigetafel. Und also es war dann schon sehr, sehr auffällig und hat dann am Ende auch nicht funktioniert, weil einfach wir da zu sehr dann wirklich im Blickpunkt waren.
Ja, sowas funktioniert oft dann genau da nicht. Auch wenn man sich im Rennen vorher mal denkt, hier fahre ich weg, da und da, das ist super schwer. Das ist nochmal viel schwerer als im Radrennen, weil da wollen ja die Leute auch jemanden wegkommen lassen. Aber im Triathlon muss die Situation schon auch irgendwie passen, dass es klappt. Und allein über Stärke ist es nicht immer machbar. Ne?
Also, ja, die Strecke muss halt einfach passen.
Ja, und man muss aber schon sagen, Chep ist schon einer der punchiesten Fahrer, auch so im Triathlon, die ich kenne. Also Mika hat es davor schon mal erwähnt, hier in Karlsbad, wo wir zusammen gefahren sind. Aber das habe ich noch gut in Erinnerung. Da habe ich auch gut gesuffert an einem Hinterrad die Berge hoch. Aber haben wir gut zusammengearbeitet. Ich habe dafür die Kopfsteinpflaster-Passage gemacht, immer ein bisschen mehr Gewicht im Flachen. Aber berghoch war kriminell.
Ja, hinter uns war eine 2-Minuten-Lücke dann. Also
ja.
Das sind wir schon gar nicht so schlecht gefahren an dem Tag. Es hat Spaß gemacht.
Das war gut, ja. Kann man sich gut zurückerinnern.
Ich habe dann leider meine Trinkflaschen verloren, das war nicht ganz ideal, aber.
Ja, die typische Ausrede, ja.
Ja,
ich wollte gerade sagen, ihr
redet. Weil die Langdistanz-Laufrede ist es.
Ja. Ja. Aber ihr redet gerade so miteinander, als ob es kein Happy End gegeben hat. Also, oder wie ist es ausgegangen?
Ja, bei mir war es okay. Ich bin dann, also wir kamen ja direkt aus der Höhe, aus St. Moritz. Wir haben uns eigentlich die ganze Zeit so in St. Moritz auf dieses Rennen eingestimmt und gehypt. Dann so, Karlsbad, das ist so richtig geil, da kommen wir mit super Form an. Und bei mir war dann nachher ja dann die U23 WM so als Höhepunkt. Darauf war das eigentlich ausgerichtet, das Höhentrainingslager. Das hat ja dann auch top funktioniert, habe ich ja gewonnen. Aber in Karlsbad war ich schon noch ein bisschen müde. Und Chepe, ich glaube, du bist dann leicht krank gewesen.
Ja, wir haben, sagen wir mal, einen Gast bekommen, 3-4 Tage vorm Rennen.
Ja.
Und der hat, ich weiß nicht, ob es Corona war oder irgendein Infekt mitgeschleppt. Und dann war ich wirklich bei meinem Highlight vom Jahr dann leicht angeschlagen. Aber ja, es war trotzdem noch ein gutes Rennen. Ich bin in der letzten Runde, glaube ich, vom Platz 5, oder du bist Fünfter geworden, Simon?
Ich bin Fünfter
auf Platz. Ja. Genau, ich bin auf Platz 10 zurückgefallen, also ich bin die letzte Runde sowas von gestanden. Also, ja. Aber ich war froh, dass ich es ins Ziel bekommen habe, weil, eben wie gesagt, ich habe einen Infekt gehabt und war einfach dann nicht 100% fit. Aber ich habe das Beste draus gemacht an dem Tag auf jeden Fall.
Ja, man muss natürlich auch sagen, ist ja nicht verkehrt, ne?
Also
ist
ja auch gut.
Aber ich hätte jetzt gedacht, so, weißt du, wenn man so alte Geschichten, so wir zusammen auf dem Fahrrad, dann ist irgendwie so, ja, und wie war es am Ende? Ja, 56 und 63. 56 und dann Finish. Aber egal.
Ja, aber ich glaube, ich bin noch nie so hart Rad gefahren im Triathlon. Also wir sind so aus dem Wasser gekommen und waren eigentlich, dachten wir so, ja, okay, wenn wir so 20 Sekunden Rückstand haben, dann fahren wir die zu. Und dann kommen wir so in die Wechselzone rein und da steht so plus 40. Und wir waren so, scheiße, das wird jetzt ein gutes Stück Arbeit. Aber wir hatten dann, glaube ich, noch 20 Mann hinten dran in der ersten Runde. Und in der dritten Runde waren
wir gekommen, oder?
Zu 14 waren nach vorne gefahren, ja. Die haben wir alle verloren auf dem Weg dahin. Das hat schon Bock gemacht. Ja, Aber man muss auch sagen, du hast auch drauf angelegt mit deinen zwei Aeroflaschen da, über die Kopfsteinpflaster-Dinger drüber. Da, wenn man die da halt verliert, dann ja, Sieg oder Sibirien halt, ne?
Ja, genau. Also ich habe da natürlich auch alles riskiert für das Rennen, weil ich gewusst habe, da zählt auch jeder Gramm, aber war vielleicht an dem Tag dann auch nicht die smarteste Lösung mit den Aeroflaschen.
Ja, aber gut, genug der alten Heldengeschichten.
Sattel war okay.
Der wurde davor auf jeden Fall noch einige Male verstellt, kann ich sagen, ja. Ja, Mika, bei dir, du bist auch gut gesettelt und bereit für die nächste Woche.
Gut angekommen.
Wie lange bist du jetzt oben?
Bis drei Wochen. Bis bin ich oben, das heißt jetzt noch knapp vier.
Bis Mika denkt auch schon an WTCS-Rennen.
Ja, ja.
Wildcard. Nee, die Jungs reisen ein paar Tage vor mir ab und genau da halt von hier nach San Francisco. Aber ich bin gut reingekommen. Ich war nicht wie Chebbe zwei, drei Tage zu Hause, sondern, ich hatte letztes Mal schon gesagt, irgendwie 32 Stunden oder so. Hier gut reingekommen. Noch passt das Essen auch gut. Ist das nicht zu einseitig und so. Wir haben es bis zum dritten
Tag. nicht zu einseitig.
Naja,
ich hab heute schon ein Video bekommen.
Ja, gut, ja. Ja, heute zwischen.
Mika, was war dein Mittagessen heute?
Ein paar Brötchen mit Honig und ein Ei und Frischkäse.
Und einfach davon sechs Stück oder acht Stück.
Ja, das war zwischen Einheiten. Da konnte ich jetzt nicht zu viel über Ballaststoff und sowas essen. Keep it simple war da angesagt. Und wir haben es bis zum dritten Tag haben wir es geschafft, ohne externe Soßen oder sowas. Mit denen rettet man sich dann nochmal ein bisschen weiter. Da wird jetzt der Konsum auf jeden Fall auch weiter hochgehen in den nächsten Wochen. Alles gut soweit. Kann dann gern Updates geben die nächsten Wochen, habe auf jeden Fall auch Bock, vor allem wenn auch dann die ganzen Radsportteams hier sind. Mal schauen, wann die alle dann kommen, noch müssen sie sich ein bisschen erholen von Klassikern wahrscheinlich. Freue mich darauf, gerade auch dann mit den anderen Jungs hier ein bisschen was abzureißen. Wird gut, glaube ich.
Also und externe Soßen ist das Codewort für Ketchup?
Ketchup, so Süß-Sauer-Soße und so ein Zeug halt. Weil sonst, schmeckt halt wirklich alles gleich hier, ohne die.
Ohne Zucker.
Maggi. Gute alte Maggi.
Ja.
Ihr habt ja echt Prime Life, ihr habt ja jetzt ja ab 8. Mai habt ihr noch Giro, den ihr gucken könnt. Da ist doch eigentlich alles geregelt da oben.
Ja, das passt schon.
Ja, perfekt, da werde ich einen Mika dann immer spoilern, wer die Etappe gewonnen hat.
Ey Mika, du bist da so krass, so Sachen durchzuziehen und nicht anzugucken. Letzten Mittwoch vom Champions League-Spiel hier Bayern PSG haben wir irgendwie auf WhatsApp geschrieben und Mika schreibt mir so, ey, nicht spoilern, ich bin gerade bei Minute 80 und ich dachte mir so, Alter, wer zieht das denn durch, dass er so einen Tag später das Spiel komplett nachguckt?
Ja.
Also.
Ein Tag später.
Ja. Er darf halt nichts öffnen und so. Aber live ist natürlich schon nochmal deutlich geiler. Aber es ist, wenn man es nicht weiß, kann man es auch schon genießen, muss man sagen. Aber das wird auf jeden Fall hier jetzt Highlight hier am Mittwoch. Vince ist PSG-Fan. Wir sind jetzt nicht Bayern-Fan. Aber trotzdem kann man da einfach
deutsche Mannschaft einfach, halt.
Zu Bayern halten, um ihn auch da ein bisschen dass nicht alle für PSG sind. Ich denke, das gucken wir zusammen.
Zu triggern.
Wird gut, glaube ich.
Ja, ich muss sagen, so Champions League passt eigentlich echt immer gar nicht in meinen normalen Tagesrhythmus. Da bin ich echt am nächsten Tag komplett durch, wenn ich um 21 Uhr da anfange. Aber Mittwoch, also da führt kein Weg dran vorbei. Da bin ich auch auf jeden Fall am Start.
Das muss sein. Bis dahin sind wir noch mehr im spanischen Lifestyle. Dann geht das klar hier.
Ja. Sehr schön, sehr schön. Noch irgendwelche letzten Fragen an Chappell oder Mika, Nils?
Nee, ich bin wunschlos glücklich. Ich freue mich schon auf alle Insights aus der Sierra.
Und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht und dass Cebe sein Olympiaticket so früh wie möglich buchen kann. Auf jeden Fall vielen Dank, Cebe, dass du hier bei uns gewesen bist, dass du da eine Stunde so offen über alles gesprochen hast. Und ich würde sagen, mach mal einen Deckel drauf, oder, Boys?
Yes, war doch eine runde Sache. Ach, und ich kann jetzt endlich mal ein bisschen mein Leben wieder genießen. Die letzten zwei Wochen waren so stressig, das sage ich euch. Ich habe gerade noch eine Prüfung geschrieben für die Uni und heute auch noch so Trainingstag gehabt mit den Kleinen. Zum Glück niemand verletzt dieses Mal. Klopft gegen hier auf gegen die Wand. Letztes Jahr hat sich da eine das Kettenblatt in den Knöchel reingehauen. Und läuft alles. Umzug geschafft, das Leben ist gut.
Sauber, so soll es sein. Dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder.
Ja, danke Jungs. Danke Jungs. War nett mit euch mal wieder zu quatschen und sagen wir, die ganzen Insights da zu diskutieren. Und ja, Mika, wir sehen uns eh gleich beim Essen. Und
ja, danke. Eine letzte Sache habe ich tatsächlich noch. Nächste Woche ist Simons Marathon in Kopenhagen. und das wird natürlich spannend. Wir wollen natürlich ihn auch reinholen eigentlich für die Folge. Also er weiß noch nichts von seinem Glück, aber da muss er dann eigentlich schon Rede und Antwort stehen. Die letzten Einheiten waren eigentlich ganz gut. Also er hat ja noch auf der FIBO gearbeitet. Fitnessmesse war ja vor 1,5 Wochen. Da mussten wir im Training ein bisschen anpassen. Da konnten wir jetzt nicht den normalen Plan durchziehen. Aber er ist letzte Woche nochmal 34K gelaufen. Und zwar insgesamt in einem 450er Pace. Und die letzten so 10 Kilometer auch mal bei so 4,18. Also ein bisschen, ich habe so ein bisschen Tempowechsel aufgeschrieben, um mal so eben Sicherheit zu geben bei seiner Race Pace. Und also ich denke, das mit der 3-Stunden-Waage wird verdammt eng. Ich würde ihm so eine 3,03 geben. Aber er meinte dann auch so, okay, 3,03 anlaufen ist ja eigentlich auch Quatsch, wenn er unter 3 Stunden probieren will. Das heißt, ich denke, es wird eher ein Gamble, okay, optimistisch angehen und dann mal schauen, ob es klappt. Aber genau, bleibt dran, Update gibt es dann nächste Woche.
Ja, aber Simon, jetzt als Trainer würde ich sagen, musst du schon jetzt auch eine Prognose mal raushauen. Da muss er jetzt dann vielleicht skippen, wenn es nicht hören will, aber sag jetzt zum Abschluss nochmal eine Zeit, die du tippst.
Ja, ich habe so anhand des Trainings, würde ich sagen, eine 4,17 im Average ist drin. Aber 4,17 ist halt 3 Stunden und 45 Sekunden. Mhm. Und das ist halt alles drüber, glaube ich, wird, auch wenn es heiß wird oder so, dann wird es schon richtig schwierig, da irgendwie noch diese 45 Sekunden rauszukitzeln. Und ich glaube, dann kann es auch eher mal passieren, dass es dann Richtung 3,12 geht oder so, weil er es dann so mit der Brechstange probiert. Aber nee, an sich, also Laufkilometer technisch waren auch so war eine 80er-Woche auch dabei vor 2 Wochen. Letzte Woche auch nochmal so 5, 4, 3, 2, 1 K gelaufen, alles so um die 4,20 bis 4,15. Also ich finde, er hat echt gut trainiert, 3, 4 saubere Monate jetzt gehabt, ohne Ausfall auch vor allem, das ist wichtig, also nur einmal krank, aber keine Verletzung. Also an sich, glaube ich, viel besser wird eine Marathon-Vorbereitung nicht. Deswegen bin ich damit erstmal super happy, dass wir das so mit ihm, also er und ich, dass wir sie über die Bühne gebracht haben. Und ja, also ich, an einem guten Tag knackt er die 3 Stunden einfach, sag ich mal. Aber realistisch oder ja, so anhand des Trainings, wenn ich es jetzt so angucken würde, würde ich sagen, nee, eher eine 3,02.
Okay. Ja, 4,10 los, dann hat er erstmal was auf der Habenseite. Ja, ein bisschen langsamer hinten raus werden und dann. Genau, ja. Ziel retten mit einer 2.
Nee, den Final Debrief gibt es dann nochmal, aber das Training ist eigentlich durch. Also nächste Woche nur nochmal so ein bisschen Marathon Race Pace einschleifen. 50 Minuten Lauf am Dienstag, dann 40 Minuten am Freitag und einen Tag vor dem Marathon ein bisschen Sightseeing in der Stadt. Shakeout habe ich jetzt mal so geplant, damit der dann da frisch am Start steht. Und ja, ich bin auch echt ein bisschen gespannt. Also jetzt mein dritter Athlet, den ich auf den Marathon vorbereite. Also mal gucken. Die letzten beiden waren eigentlich ganz gut.
Ja, geil. Ja, ich hoffe, dass wir ihn nächste Woche dann dabei haben. Und bin auch wirklich mal gespannt. Aber ey, erstmal cool, dass er überhaupt ist jetzt bis hierhin so gut durchgekommen ist. Ich meine, das ist ja keinesfalls selbstverständlich bei ihm, sei es Immunsystem, sei es Verletzung. Ich denke mal, selbst da könnt ihr echt schon beide happy sein, dass ihr es so durchgebracht habt. Und ja, voll. Jetzt gilt es, das Ding zu genießen, würde ich sagen.
Das erste Rennen ist immer das Rennen in die Startlinie. Genau. Und es ist noch nicht ganz geschafft, aber fast. Also sind wir mal optimistisch.
Jo. Sauber.
Gut. Also Freunde, danke für die Zeit, Cheppe. Und wir hören uns.
Macht's gut.
Und dann alle da draußen bis nächste Woche.
Genau, Cheppe, jetzt nochmal auf richtig gutem österreichischen Slang.
Servus.
Ja, wir sehen uns. Genau. Dankeschön. Das wollte ich hören. Ciao.